It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur Pottwächtel-Episode des Zeitspeise-Podcasts, ausnahmsweise mit dem Aushilfs-Christoph.
Hallo Aushilfs-Kai.
Heute geht es wie immer um Kulinarisches und dessen Hintergründe, geschichtliche Entwicklung und wie kam es dazu, dass wir heute leckere Dinge genießen können. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit und nach Glühwein und Spekulatius der letzten Wochen soll es heute um eine weitere Spezialität gehen. Wir schauen nach Spanien, wo die Abuela alljährlich für die ganze Familie Pestiños backt. Und wenn ich sage backt, dann ist das vielleicht nicht ganz richtig, denn da gehört auch jede Menge Frittieren dazu, aber das ist ja auch so ein bisschen ausbacken. Der heutige Aushilfs-Christoph weiß einiges darüber. Ich sag jetzt mal, wir haben heute unsere Namen ein bisschen geheim gehalten. Wir sind ja nicht das Originalteam, aber du hast auch einen familiären Hintergrund aus der Region. Ist das richtig?
Genau. Meine Familie stammt aus Andalusien, zumindest väterlicherseits. Und meine Abuela hat im Prinzip das ganze Jahr nie gebacken. Nur um Weihnachten herum hat sie dann hunderte von Pestiños gemacht für die ganze Familie, die dann einmal durch ganz Europa verschickt wurden. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe da auch als Kind mitgeholfen. Und das wurde in Dutzende von Blechdosen gepackt. Und dann wurden die Blechdosen eingepackt. Und man hat die, wie gesagt, zu den Cousinen und Cousins nach Spanien geschickt. Hier die Cousinen und Cousins haben was gekriegt. Die Kinder, eigentlich alle.
Das ist ja ein schöner Weihnachtsbrauch. Hast du bestimmt den Geruch noch in der Nase.
Ja, für mich gehört das auch zu Weihnachten auf jeden Fall dazu. Und ist vielleicht auch noch was Schönes, weil wirklich was typisch Spanisch oder Andalusisches. Wir sind ja hier in den letzten Jahren so ein bisschen überrollt worden von Churros. Das ist ja meistens das, was man auf dem Weihnachtsmarkt kennt. Und Pestiños sind halt auch fett gebacken, wie vieles aus der spanischen Weihnachtszeit. Aber doch noch ein bisschen anders vom Geschmack her und der Art und natürlich den Kindheitserinnerungen.
Ja, für alle, die es nicht kennen und das erste Mal von Pestiños hören, das ist ein süßes Gebäck im ganz Allgemeinen, das in Andalusien und insgesamt Südspanien sehr populär ist. Nicht nur in der Vorweihnachtszeit, also nach Halloween, auch in der Osterzeit und insgesamt zu kirchlichen Feiertagen wird das sehr gerne traditionell dort zubereitet. Grundsätzlich besteht diese Speise aus Mehl, Weißwein, Eiern, Olivenöl und geriebener Orangen- bzw. Zitronenschale. Das ist aber nur das Grundrezept. Dazu gibt es jede Menge Abwandlungen. Dazu erfahren wir vielleicht gleich aus erster Hand noch mehr. Der Ursprung ist schon sehr alt und geht zurück auf Allerheiligen, den 1. November, Todos los Santos, nach Halloween anzuordnen, kirchlicher Feiertag. Und Feste haben nicht nur in Spanien, sondern eigentlich überall auf der Welt auch meist eine kulinarische Tradition. In Spanien, auf das wir uns heute konzentrieren möchten, gibt es da nicht nur die Pestiños, da gibt es auch den Roscón de Reyes, Turrón, Montecados, Gachas, Polvorones, Alfajores, Roscos de Vino, Hojaldrinas, Buñuelos, Hojaldrinas.
Hojaldrinas. Ah. War schon sehr, sehr gut.
Hojaldrinas.
Ich bin beeindruckt.
Kommt noch viel mehr dazu. Also die spanische Weihnachtsbäckerei hat einiges zu bieten. Buñuelos und Cortadillos. Und diese Cortadillos, die haben eine sehr üble Zutatenliste. Dazu sage ich gleich noch mehr. Also da sind Dinge drin, da dreht sich jedem Vegetarier und Veganer der Magen um. Klingt auf jeden Fall erstmal ziemlich wild. Ich sage nur, oft mit Schweineschmalz gebacken. Das ist ein südspanischer traditioneller Keks.
Ja, wobei das Schweineschmalz hat halt auch was ganz, ich sag mal, klassisches, historisches im Zusammenhang. Ne? Das hatte mit der längeren Haltbarkeit, auch mit der Reichhaltigkeit des Essens zu tun. Also teilweise auch Churros oder andere Sachen wurden dann halt auch von den Schäfern wieder mitgenommen oder von Leuten, die auf dem Land gearbeitet haben. Das musste dann lange haltbar sein und deshalb hat man das alles so in Fett ausgebacken und das hielt. Also auch die normalen Pestiños, die halten sich.
Also wenn man weiß, was da drin ist, wundert einen das auch nicht. Das hat natürlich auch einen Grund. Es ist ja nicht nur zufällig dort entstanden, sondern in der Gegend rund um die Sierra Magina. Das ist ein Naturpark in der andalusischen Provinz Jaén. Wie wird das gesprochen?
Jaén.
Jaén. Und der ist halt reich an Olivenbäumen und Plantagen auch schon immer gewesen. Und daher wird halt auch gerne Olivenöl als Zutat eigentlich überall in der südspanischen Küche rund um diese Region verwendet.
Na, eigentlich in der gesamten südspanischen Küche. Das ist nicht nur in der Region so. Also der Ursprung selber von den Pestiños ist halt nicht ganz klar. Also die finden das allererste Mal Erwähnung im Jahr 1528 in einem literarischen Werk namens La Lusana Andaluza. Und man ist sich jetzt nicht ganz klar, aber es heißt, das ist so dieser Zusammenschluss von maurischer Küche, andalusischer Küche und auch so ein bisschen noch römischen Ursprungs zum Pestinho geführt hat.
Ja, es ist tatsächlich die erste Erwähnung schon sehr, sehr früh im 14. Jahrhundert, ist aber später dann auch immer wieder auch in der Literatur aufgetaucht. Schriftliche Erwähnungen lassen es also wirklich deutlich in der Region verorten. Zum Beispiel 1791 in dem Stück Los Locos de Majorca sowie in der Arbeit El Sombrero de Tres Picos von 1874 von Pedro Antonio de Alcaraz. Insgesamt ist dieses Gebäck auch eng verwandt mit der marokkanischen Chebakia. Man geht also hier auf einen gemeinsamen Ursprung auch aus, vermutlich zu der Zeit der andalusischen Kalifen. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, denn Südspanien war ja nicht immer so, wie man das heute kennt. Da waren ja auch die Mauren und andere Einflüsse, die man dort verortet. Auch damals war eigentlich schon eine enge Bindung auch zu religiösen Festen, dann teilweise auch aus dem muslimischen Bereich.
Ja, also generell war, glaube ich, also ich sag mal, jedes Reich, was expandiert ist, war zu irgendeinem Zeitpunkt mal in Andalusien. Ob das jetzt die Römer, die Phönizier waren oder halt auch die Mauren, die da sehr, sehr viel Gutes getan haben, die Bauwerke haben errichtet, wie die Alhambra in Granada und ganz, ganz viel auch, was die
Cordoba.
Aquakultur anging.
Al-Andalus ist ein arabischer Name. Und daher kommt es auch. Zwischen 711 und 1492 ist die iberische Halbinsel muslimisch beherrscht gewesen.
Genau, und das ist der Grund, warum 1492 in der spanischen Geschichte ein total wichtiges Jahr ist. Also nicht nur, weil Christoph Kolumbus oder Cristobal Colón da Amerika entdeckt hat, sondern auch, weil die Reconquista, also die spanische Rückeroberung da, ja, ich sag mal, die letzten Mauren aus der Alhambra vertrieben hat. Und aber auch, weil es das erste einheitliche spanische Wörterbuch gab.
Ah, die haben doch tatsächlich einiges auch zurückgelassen, was durchaus sehr, sehr lange nachgewirkt hat, bis in die heutigen Zeiten. Das hat der Region also eigentlich gut getan, auch wenn es für die Menschen damals wahrscheinlich nicht so schön war, wenn sie überfallen wurden und von einer fremden Macht so lange beherrscht wurden.
Naja, das ist ja ein unheimlich langer Zeitraum, über den wir da sprechen, 700 Jahre.
Ja.
Und unter den Mauren gab es halt Religionsfreiheit, was es anschließend unter den Katholiken nicht gab. Also da kann man halt so getrennt haben, sagen, ja, es waren Fremdherrscher, aber dennoch kulturell hat Andalusien da heute auch noch ganz, ganz viel von. Wie gesagt, nicht zuletzt viel frittiertes Gebäck.
Genau. Es schmeckt übrigens auch nicht überall gleich. Also je nach Region weichen die Zutaten auch leicht voneinander ab. Jenseits der Meerenge von Gibraltar wird zum Beispiel gerne Sesam, Ajonjolí, verwendet. In Jaén eher Anis, Matalhuago. Und der wird mit den Zitronenschalen gemeinsam in Olivenöl frittiert und das wird dadurch aromatisiert und dann später weiterverwendet. Ist das was, was du bestätigen kannst oder ist das eher sehr weit hergeholt?
Nein, nein, also das mit dem Anis, das machen wir genauso in der Familie. Also im Prinzip, du hast das Olivenöl, du hast ein bisschen Zitronenschale und Anis und frittierst das zusammen. Relativ kurz. Also im Prinzip geht es darum, dass das Olivenöl ein bisschen an Säure verliert und dabei das Anis als Hauptbestandteil oder als Hauptgewürz ein bisschen bindet. Bei uns in der Familie gab es noch eine Besonderheit. Also heutzutage wird halt viel Weißwein verwendet. Und wir haben immer Anis-Schnaps, also zum Beispiel auch ein
Ah.
Uso, verwendet.
Ja,
Da ist natürlich noch mehr Anis drin.
das ist noch eine weitere Abwandlung. Es wird auch gerne Fino verwendet, trockener Sherry, weil der einfach kräftiger im Geschmack ist als Weißwein.
Ist viel zu schade, um den in Gebäck zu kippen.
Oh, ich habe den noch nie getrunken. Schmeckt der gut?
Ja, also kommt natürlich auch darauf an, von welcher Brauerei heißt das nicht.
Destille?
Von welcher Bodega der praktisch
Mhm.
kommt. Es gibt da sehr, sehr gute Sorten, die aus kleineren Winzereien sind, das glaube ich auch. Oder wie gesagt, Bodegas kommen und die kriegt man also teilweise nur unten in Spanien dann. Also hier gibt es ja zum Beispiel einen Sherry, den Sandemann, der ist, glaube ich, relativ bekannt, aber
Ja.
nicht das gleiche.
Naja, Sherry kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie er ausgebaut wird. Soweit ich weiß, werden Sherry-Fässer, also auch gerne, die ausrangiert werden, überall auf der Welt wiederverwendet, um darin andere Spirituosen zu aromatisieren. Zum Beispiel mit Rum wird das gerne gemacht. Da nimmt man gerne Sherry-Fässer für, weil die halt entsprechend ausgebaut sind und Aroma an das neue Material abgeben können.
Ja.
Was jetzt unser Gebäck angeht, das bekommt auch noch was mit, denn wenn es dann erstmal gebacken ist, ist zumindest in der traditionellen Herstellung so, weil es ja ein eher trockenes Gebäck ist, dass es noch mit Honig übergossen wird oder manchmal auch nur mit Puderzucker ein bisschen ausgarniert wird.
Und da möchte ich jetzt zum Beispiel recht widersprechen. Also so der normale Hergang ist dann, wenn das Öl wird frittiert, damit die Säure da rausgeht und dann wird das halt gemischt mit dem Wein oder Anis-Schnaps und Mehl als Hauptzutaten. Es gibt noch verschiedene Abwandlungen. Man kann auch andere Gewürze verwenden. Also Nelken gibt es mittlerweile sehr, sehr häufig. Und dann wird das Ganze halt gerollt, in so kleine Quadrate geschnitten und über die Ecken praktisch zusammengefügt und dann frittiert. Und wenn es dann praktisch fertig frittiert ist, wird es traditionell eigentlich in Zucker gewälzt.
Ja.
Was auch vollkommen reicht. Also Honig kenne ich zum Beispiel aus meiner Familie gar nicht.
Wobei das ja tatsächlich eher so ein bisschen muslimisch sein könnte, ne? Weil da wird ja auch gerne viel in Honig gewälzt.
Ja, also ich glaube, dass das wirklich so eine typisch maurische Variante ist. Aber ich kenne es halt auch aus Läden oder so, als ich klein war, war eher, dass man das einfach nur in Zucker gewälzt hat, weil es auch sonst wahnsinnig süß ist. Und tatsächlich Kristallzucker,
ja.
Also kein Puderzucker wie bei Churros zum Beispiel.
Das kann ich bestätigen. Ich dachte, das wäre ein Fehler auf der Internetseite gewesen, die ich dazu gelesen hatte. Da stand auch tatsächlich Zucker. Ich dachte aber, es wäre Puderzucker gemeint.
Nee, es ist tatsächlich Kristallzucker, weil der A auch besser hält. Und du kannst das dann so super in der Dose dann aufbewahren, längere Zeit.
Wobei ich ja finde, wenn man das jetzt mal mit deutschem Fettgebackenen vergleicht, zum Beispiel dem Krapfen bzw. dem Berliner, der schmeckt mit Puderzucker besser als mit Kristallzucker, weil da hält der Kristallzucker nicht so gut.
Ist tatsächlich vom Teig her ein bisschen anders. Und zwar hast du bei vielen von diesem spanischen Gebäck, dadurch, dass es ja lange haltbar sein musste, auch bei wärmeren Temperaturen oder so, du hast nicht so dieses Fluffige. Das ist alles relativ hart und fest.
Mhm.
Also du hast vorhin noch ein paar andere Sachen genannt, wie zum Beispiel Rosco. Der Rosco ist staubtrocken.
Die Roscos de Vino zum Beispiel, das sind Kringel.
Genau, also Rosco generell ist immer ein Kringel.
Mhm.
So, den gibt es in unterschiedlichen Größen. Es gibt Rosco de Almendra, Roscos de Vino. Also mit Mandeln, mit Alkohol jeglicher Art und Weise. Und die sind halt immer staubtrocken.
Die sind aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Also wir werden in die Shownotes dieses Beitrags mal einen Link packen auf die 13 beliebtesten spanischen Weihnachtsgebäcke. Und der Roscón de Reyes, der Königskringel oder wie? Der Dreikönigskuchen.
Königskuchen, ja. Der Rosco de Reyes ist nochmal so eine Besonderheit.
Der
also
sieht
ja Roscos
super aus.
Sind erstmal so kleine Kekse.
Mhm.
Also die immer so rund sind.
Genau, mit Roscos de Vino zum Beispiel mit süßem Wein aus Malaga gemacht.
Genau, dieser Wein ist halt auch sehr Sherry-ähnlich,
mhm.
Aber wird ein bisschen anders, also es ist im Umgang ein bisschen anders, ist eher ein Dessertwein.
Wird aber gern zum Backen verwendet anscheinend.
Ja, wird auch gerne zum Trinken beim Backen verwendet.
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wie gesagt, da gibt es tatsächlich einige Abwandlungen. Was ich ganz gerne jetzt noch abschließend zu meinem Teil sagen möchte, die Pestinos, habe ich schon gesagt, werden gerne zu kirchlichen Feiertagen gebacken und es gibt da noch einen sehr netten Hintergrund. In Spanien ist ja der katholische Glaube sehr stark verortet und da gibt es zu Ostern Osterprozessionen in Andalusien. Da ziehen also tatsächlich Menschen tagelang und stundenlang durch die heiße, ich nehme mal an, zu Ostern ist es auch schon heiß in Spanien, in Südspanien.
Das kommt darauf an, was du als heiß definierst.
Alles, was wärmer ist als hier in Deutschland zu der Zeit.
Ja, dann ist es auf jeden Fall heiß. Also generell sind die, man nennt das Semana Santa oder die Procession de Semana Santa. Mhm. Und gibt es halt in fast allen Teilen Spaniens gibt es da irgendwelche Abwandlungen von. In Andalusien ist das so, dass fast jedes Dorf wirklich seinen eigenen Schutzheiligen auch hat. Und es gibt dann ganz, ganz tolle Prozessionen, wo die Heiligenbilder aus der Kirche praktisch durch die Stadt, durchs Dorf getragen werden. Und das ist wahnsinnig sehenswert. Und natürlich wird auch total viel gegessen und getrunken.
Zum Beispiel Pestinos. Die werden gerne zwischendurch genutzt, um sich wieder zu stärken für die nächste Prozession.
Wobei auch da muss ich so ein bisschen, also ich persönlich kenne das halt gar nicht. Also es wird so teilweise zur Semana Santa auch gereicht, aber vielleicht auch eher in anderen Regionen. Also ich kenne das halt zum Beispiel aus Granada, wo ich die Semana Santa mitgemacht habe. Da gibt es tatsächlich nochmal eigene Süßigkeiten, die dann verteilt werden.
Ja, ich habe im Vorfeld schon gedacht, als du mich gefragt hast, womit ich die Zahl 1492 verbinde, dass das wahrscheinlich auch die Anzahl der unterschiedlichen gebackenen Gerichte sein könnte, die Südspanien so zu bieten hat. Aber wahrscheinlich sind es noch viel mehr.
Das kann durchaus sein. Also, und es ist halt ein bisschen anders. Also es unterscheidet sich schon von dem arabischen Gebäck, was man so kennt, oder das türkische, was man hier kriegt, was sehr honiggetränkt ist, aber geht halt auch alles in eine Richtung.
Auf jeden Fall eine interessante Welt, die zu entdecken ist, sich lohnt. Wer also die Möglichkeit hat, in Spanien, Südspanien, Gebäck zu kosten, der sollte es auf jeden Fall tun. Es ist eine sehr interessante Küche, gar nicht vergleichbar mit dem, was man hier in Deutschland so kennt. Aber auch in Deutschland gibt es ja Menschen wie unseren Aushilfs-Christoph, der also auch einen Hintergrund hat und das hier zubereiten kann. Ich habe gehört, du hast auch jetzt vor Weihnachten gebacken.
Genau, also Pestiños gehören für mich dazu. Das ist immer so ein bisschen, ich will nicht sagen gefährlich, aber tollpatschig und mit heißem Fett hantieren. Mhm. Da muss man halt immer ein Auge drauf haben. Also ich auf mich dann praktisch.
Das mache ich also auch hier, ne?
Ja, also ich habe vorhin noch eine Diskussion darüber gehabt, ob man jetzt normales Öl nimmt oder Olivenöl. Der Spanier an sich frittiert tatsächlich in Olivenöl. Das ist ja so ein bisschen eine Glaubensfrage, denke ich, weil hier in Deutschland heißt es, man darf ja Olivenöl nicht erhitzen.
Stimmt.
Man muss das halt bis so zu einem bestimmten Punkt zum Frittieren. Also man darf das halt nicht so überhitzen, aber der Spanier an sich frittiert alles mit Olivenöl.
Gut, er hat ja auch genug davon und er nutzt es ja auch kalt und insofern ist das wahrscheinlich vom gesundheitlichen Faktor her an anderer Stelle wieder ausgeglichen. Ich meine, wir haben ja hier noch ganz viele andere Fettalternativen. Wir haben ja keine Olivenbäume.
Das stimmt. Ich denke mal, unter anderen Umständen würde man das auch anders machen, aber für mich ist das halt dann traditionell. Und wie gesagt, für mich ist das dann halt mit Anis und wenn ich welchen da habe, dann auch mit Anis-Schnaps statt mit Weißwein.
Dann erzähl doch mal, wie wird das denn jetzt tatsächlich zubereitet für unsere Hörer, die das gerne mal nachkochen oder backen möchten?
Also im Prinzip braucht man gar nicht so viel. Die meisten Sachen hat man da. Also 100 Milliliter Olivenöl, 100 Milliliter Weißwein, 300 Gramm Mehl, dann ein bisschen Zitronenschale, Anis, ich glaube, das war's schon. Ja, Zucker oder Honig, je nachdem, in was man es tränken möchte. Und dann fängt man halt damit an, dass man das Olivenöl in der Pfanne erhitzt, diese 100 Milliliter. Mhm. So, und dazu ein bisschen Zitronenschale oder auch ein Stück Zitrone, was nach Möglichkeit, also das Stück käme wieder raus. Die Zitronenschale lasse ich persönlich dann drin, weil mir das zu anstrengend ist, die hier da rauszufischen. Dann kommen da, traditionell sieht es so vor, 15 Gramm Anis rein. Man kann stattdessen auch Aniskörner reinschmeißen. Und wenn das halt frittiert wird, sage ich mal, in der Hitze nimmt das Öl sowieso ein bisschen Geschmack an. Mhm. Da kann man aber auch mit experimentieren. Zimt geht zum Beispiel auch. Ich habe jetzt ganz viel gelesen, auch Nelken werden verwendet. Das macht man bei mir in der Familie nicht. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das schmeckt. Die Nelken würde ich dann aber auf jeden Fall wieder rausfischen.
Sind ja eher sehr kräftig so vom Aroma.
Ja. Und dann musst du halt das Öl erstmal abkühlen lassen und dann vermischst du das halt mit dem Mehl, mit den 100 Milliliter Weißwein zu so einer festen Masse. Also im Prinzip wird das dann halt so ein Knetteig.
Auch mit Eiern?
Nein, da kommen keine Eier rein. Mhm. Also das ist halt eigentlich ein ganz, ganz einfacher Teig. Also was halt auch dafür spricht, dass das schon eine sehr, sehr alte Sache ist, wo wirklich nur diese Grundlagen reinkommen. Und da ist auch wieder so ein bisschen der christliche Hintergrund mit dem Mehl, dass dann auch wieder, ne, Leib Christi, alles, wo Wein und Mehl drin sind, da wird im Prinzip direkt der religiöse Hintergrund zugewoben.
Mhm. Wobei man das den Wein ja tatsächlich jetzt öfter auch austauscht gegen andere Varianten. Dann ist es nicht mehr ganz so christlich.
Ja, gut. Muss mal gucken, wie christlich man die ganze machen möchte. Mhm. So, dann wird das Ganze im Prinzip nochmal eine halbe Stunde ruhen lassen. Wer die Geduld dazu hat, dann einmal ausgerollt. Und dann werden halt Quadrate so, ja, 5x5 cm ungefähr ausgeschnitten. Und die werden einmal über Eck zusammengewickelt.
Gewickelt zu kleinen Röhren.
Genau, so kleine Röhren. Man kann da praktisch am Ende durchgucken und dann werden die halt wieder in Olivenöl frittiert. Das Frittieren in Olivenöl ist nicht jedermanns Sache. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe als Kind in Olivenöl frittierte Pommes mal probiert und die fand ich auch ganz furchtbar. Da muss man mal gucken, mag man das nicht. So, und wenn die halt frisch frittiert sind und dann wirklich schön so goldbraun von allen Seiten, dann nimmt man die raus und wälzt die dann praktisch heiß direkt im Zucker. Ich glaube, meine Oma hat dann immer so einen Holzlöffel reingesteckt und die dann einmal durch den Zucker gezogen. Und dann halt zur Seite getan, um abzukühlen. Also eigentlich, mal abgesehen von dem Frittieren, ist das ein ganz, ganz einfaches, simples Gebäck.
Das klingt auch so. Die Zutaten sind absolut überschaubar und die Zubereitung ist vielleicht ein bisschen gefährlich mit dem Olivenöl. Es ist ja nicht klassische Fritteusenzubereitung, sondern das wird ja tatsächlich eher in der Pfanne gemacht, ne? In der hohen
Genau,
Pfanne.
Es wird in der Pfanne gemacht. Also man kann es auch in einem Topf machen. Das ist vom Sicherheitsgrad ein bisschen höher. Aber tatsächlich kenne ich keinen, der es in der Fritteuse macht. Also es wird meistens immer in der Pfanne gemacht.
Du hast es dieses Jahr noch nicht gemacht. Du hast es heute, glaube ich, vor, richtig?
Zur Hälfte fertig. Der Teig ruht.
Ah. Und kann man das Olivenöl im Teig eigentlich auch gegen Schweineschmalz ersetzen?
Würde ich nicht machen. Ich glaube, dass das früher zum Teil gemacht wurde. Beziehungsweise, ich glaube, Churros wurden mit Schweineschmalz gemacht.
Das ist ja tatsächlich das Gebäck, das hier in Deutschland auch bekannt ist. Ich nehme mal an, von der Liste, die ich eben gerade vorgetragen habe, kannten die wenigsten den einen oder anderen Punkt. Churros kenne ich zum Beispiel persönlich aus dem Phantasialand. Da werden diese, das sind ja so gebackene Stangen, richtig?
Ja und nein. Tatsächlich sind die Churros, die wir hier jetzt kriegen, in Spanien nicht ganz so verbreitet. Das ist eher so ein bisschen ein Trendding. Also auch wenn halt so die ersten Läden in Köln oder Düsseldorf jetzt Churros anbieten und sagen, oh, das ist jetzt traditionell andalusisch mit so einer Tüte und einer Schokosoße darüber und dann irgendwie noch Marmelade. Das stimmt jetzt nicht. Also tatsächlich ist das auch was ganz Altes, Traditionelles und wurde früher halt, also ohne diese Sternform, die du ja vielleicht kennst,
ja,
gemacht, sondern da wurde einfach ein riesengroßer Kringel ins Fett gespritzt, dass das aussah wie so ein riesen Widderhörnchen. Also im Prinzip, oder wie ein Riesenschneckenhaus. Und dann wurde das halt in verschiedene Teile geteilt und dann bekam man das. Also das kriegt man zum Frühstück. Also es ist ein ganz, ganz klassisches, traditionelles Frühstück. Gerade wenn ich in Granada bin, gehe ich halt immer in irgendeine Bodega morgens hin und bestelle mir da eine Ración de Churros. Das sind dann meistens so 4, 5 Stücke, je nachdem, was man da so hat und was man auch essen kann. Und dazu gibt es eine heiße Schokolade, oder die kann man sich bestellen. Die ist von der Konsistenz her eher so ein bisschen wie Schokopudding und da sind auch häufig noch ein bisschen Gewürze mit drin und da tunkt man den Churro dann rein. Oder alternativ auch in Zucker. Oder als Teenager habe ich das gemacht in beides. Das kann ich heute nicht mehr.
Man muss dann vielleicht auch dazu sagen, es gibt verschiedene Arten von Churros. In Sevilla werden sie manchmal Calientes oder Calentitos de la Rueda genannt. Und das bezieht sich eher auf dickere Churros. Im Norden Spaniens, zum Beispiel im Baskenland und anderen Regionen, werden sie Porra genannt. Und die Calientes werden normalerweise spiralförmig frittiert und danach in kleine Portionen geschnitten, so wie du das eben gerade beschrieben hast. Das Zentrum der Spirale ist dicker und weicher. Wobei der Standard Churro, Singular, wird auch oft unter dem Namen Calientos de Papas verkauft. Und der Name bezieht sich halt darauf, dass es von der Konsistenz eher weicher Kartoffelbrei ähnlicher ist.
Und das, obwohl gar keine Kartoffel da drin ist.
Eben, das ist ja das Seltsame. Aber die Konsistenz erinnert halt sehr stark daran, obwohl es nicht danach schmeckt. Was man auch noch wissen muss, ist, dass es auch noch eine Parallelentwicklung gegeben hat, nämlich in Südamerika, aus Kuba, Brasilien, Argentinien, da gibt es überall abgewandelte Formen, kommt einiges, was man relativ gut wiedererkennt, auch aus Südspanien. Da werden die Churros mit Arequipe oder gezuckerter Kondensmilch glasiert. Und in Uruguay gibt es sogar eine herzhafte Variante mit Käse gefüllt. Das ist wahrscheinlich für dich als Andalusierin ein Sakrileg.
Ja, so ein bisschen. Es gibt ja, ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug herzhafte Sachen, die man auch essen kann. Ja, da gibt's auch ganz, ganz tolle Sachen mit Schmalz zum Frühstück. Da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Was noch wichtig ist bei diesen spiralförmigen Churros, die meisten Leute, oder es ist eigentlich immer was Besonderes, wenn man halt so diesen Anfang bekommt. Der hat auch einen ganz speziellen Namen, den ich natürlich jetzt gerade vergessen habe, weil das so ein besonders knuspriges, leckeres Stück ist. Natürlich auch besonders fetttriefend. aber da hat man sich dann so, gerade wenn man dann mit der Familie frühstücken war, gab es da immer so ein bisschen, nicht Streit, aber schon so ein bisschen lustige Auseinandersetzung, wer darf denn dieses Endstück jetzt haben?
Und das ist doch bestimmt wie beim deutschen Brot so, dass das 1000 Namen hat, oder? Von denen uns jetzt ja, natürlich
genau,
keiner einfällt.
Genau so ist das.
Der Knuten, der Kanten, der Knurz und jeder will ihn haben.
Scorpito? Ja, ich weiß Scorpito? Es nicht. Ich glaub,
klingt ja niedlich.
Ich weiß nicht, was der kleine Dicke hieß oder sowas. Ich habe keine Ahnung.
Rotiflon. Ja, isst man in Spanien übrigens nicht nur morgens, sondern eigentlich zu jeder Tageszeit. Und besonders beliebt ist die Schokoladenvariante.
Die isst man wobei traditionell wirklich Frühstück. Also es ist wirklich eine neuere Entwicklung, die was mit der Verbreitung, glaube ich, zu tun hat, auch weltweit und auf den Weihnachtsmärkten überhaupt, dass man die auch zur Merendera, also zum Kaffee, also zum
Nachmittagskuchen
oder was auch immer man da nachmittags isst, nimmt.
Oder sogar nachts. Nach der Party.
Ja, aber wie gesagt, das ist so, als mein Vater klein war, damals, da gab es das halt nur zum Frühstück. Und ist ja auch im Prinzip so ein bisschen arme Leute Frühstück, weil auch da, es ist ja nichts drin. Also im Prinzip, du hast Mehl, du hast Fett, es wird in Fett ausgebacken. Es ist ein ganz, ganz günstiges Gericht, auch heute noch. Also in Granada, was sowieso eine sehr günstige Stadt ist, wenn man da hingeht als Tourist, du kriegst halt wirklich für 1,50 so eine Ration Churros, wenn du weißt, wohin du gehen musst.
In die Churreria?
Nee, eben nicht. Du gehst in eine Bodega einfach und da haben die normalerweise Churros.
Ah. Das sind die Insider-Tipps. Plant euren nächsten Urlaub auf jeden Fall mal in der Region und probiert die Churros aus. Und dann schön in die Bodega gehen.
Na, also die haben halt auch morgens zum Frühstück auf leckeren Orangensaft. Also man kann da für 4 bis 5 Euro kann man richtig fürstlich frühstücken.
Das klingt sehr verlockend. Jetzt habe ich richtig Hunger bekommen.
Ja, das tut mir leid. Ja, ich muss auch gleich meine Churros auf jeden Fall. Meine Churros. Churros ist halt noch gefährlicher, wenn man die selber machen möchte. Deshalb lasse ich das. deshalb muss ich dazu Pestinius greifen. Aber für mich ist es tatsächlich sehr, sehr schade, dass die Churros, die man hier bekommt, nicht den gleichen Geschmack haben. Also es sind halt wirklich diese Nachmittags-Churros, aber nicht diese Frühstücks-Churros. Die sind geschmacklich so leicht unterschiedlich. Und gerade in Deutschland, die Churrerien, die aufmachen, haben halt eher immer so diesen Krapfengeschmack. Also die sind vom Teig eigentlich wahrscheinlich sogar besser oder ein bisschen konsistenter, unterscheiden sich aber dadurch durch den klassischen Churro, den ich kenne.
Das ist dann wahrscheinlich eher so eine Art Waffelteig, oder?
Ja, es geht halt wirklich so in Richtung Berliner, was die hier haben. Und das ist halt so ein bisschen, also das ist mal so meine Ersatzdroge. Ich gehe dann auf den Weihnachtsmarkt, esse ein paar Churros und denke, ja, es kommt nicht dran, aber es ist nicht das Gleiche.
Zum Thema südspanische Weihnachtsgerichte und Gebackenes. Wenn du jetzt nichts Interessantes für unsere Hörer noch zusätzlich zusteuern kannst.
Ich kann auch schnell was zu Turon sagen, wenn du gerne möchtest, weil du den vorhin erwähnt hast.
Turon ist köstlich.
Und zwar, ja, da gibt es nämlich auch ganz, ganz viele verschiedene Arten, je nachdem, in welcher Region man ist. Und es gibt halt Variationen. Man kennt ihn als türkischen Honig, klar aus der Türkei. Man kennt ihn in Italien auch, da heißt er, glaube ich, auch Turon. Und der ist in allen Regionen ein bisschen unterschiedlich. Und ich kenne ihn zum Beispiel als so ganz hart, gekocht wird es, glaube ich, auch, ganz harte Masse mit Mandeln drin. Das ist der klassische, so in Esspapier geschlagen, ganz dünn. Während man den man zum Beispiel hier manchmal kaufen kann, ist halt eher so ein bisschen weich, das ist dann der italienische. Gute Zähne muss man für beides haben.
Und das wird ja tatsächlich Nougat genannt, ne? Wobei unter Nougat verstehen wir hier in Deutschland eher Dinge, die aus Haselnüssen hergestellt werden. Aber Turon ist auf jeden Fall was mit Honig zubereitetes.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr hart.
Sehr, sehr hart und mit gerösteten Mandeln geschält.
Also klassisch zumindest. Mittlerweile kann man das hier auf den Weihnachtsmärkten auch sehen, aber wie gesagt eher die italienische Variante. Die gibt es dann auch mit Beeren, mit Schokolade und ist halt viel weicher. Also für die andalusische Variante, also da gibt's halt den Turon Duro, den harten Turon, da braucht man extrem gute Zähne. Es gibt auch wieder einen weichen Turon, der schmeckt aber wieder ganz anders und sieht auch ganz anders aus als den diesen Nougat, diese türkischen Honig, den man hier vom Weihnachtsmarkt vielleicht kennt.
Machen wir doch noch schnell einen kleinen Abstecher zu den übrigen Weihnachtsgebäcken. Da gibt es ja noch die Mantecados. Hast du damit auch schon Erfahrung?
Ja, Mantecados, geht halt auch, es sind halt auch Plätzchen. Das Problem ist, dass viele dieser spanischen Plätzchen sich relativ ähnlich sind, tatsächlich. Mhm. Also ob das jetzt die Roscos sind, die unterscheiden sich vor allem so in ihrer Form. Und die Mantecados sind in ihrer Struktur halt auch relativ trocken, werden dann aber auch mit unterschiedlichen Sachen belegt. Die haben halt meistens, wenn ich mich recht entsinne, so eine Puderzuckerschicht oben drauf. Und ich persönlich mochte die immer sehr gerne als Kind.
Die sehen auch sehr lecker aus. Die habe ich persönlich noch nicht gegessen. Gibt es auch in viereckiger Form?
Man kriegt die hier tatsächlich relativ selten, also sowohl die Roscos wie auch Polverones oder Mantecados. Manchmal kriege ich zum Glück Sachen aus Spanien dann hier hingeschickt oder manchmal gibt es die hier in einem spanischen Laden. Aber selber gemacht habe ich die jetzt auch noch nicht.
Die Polverones isst man übrigens tatsächlich nur zur Weihnachtszeit. Die sind auch üblicherweise in buntes Papier eingewickelt und zerbröseln ganz leicht.
Aber wie gesagt, das ist wirklich bei den meisten Sachen so. Also du hast dann so eine Art, kannst auch eine Kurve ziehen von trocken zu trockener. Das soll jetzt auch nicht abschreckend wirken, weil die Sachen sind echt, also ich mag sie unheimlich gerne, weil das für mich natürlich auch so ein Stück Kindheit ist, wenn dir dann im Prinzip dieser Geschmack von Schokolade und Zimt und Zucker im Mund so zerbröselt. Ist aber ganz, ganz anders als die Weihnachtskekse, die wir hier in Deutschland kennen.
Hast du denn auch schon mal Erfahrungen mit Alfajores gemacht?
Alfajores, ich glaube schon. Ich kann sie aber gerade nicht zuordnen. Wie gesagt, da kommt die Ähnlichkeit der unterschiedlichen Gebäckstücke.
Genau, die sind nämlich mit Walnüssen und Honig gemacht, können zusätzlich sogar noch mit Honig gefüllt sein. Und die kommen so aus der Region Cádiz. Ja, da können zum Beispiel auch Brotkrümel drin sein mit Mehl und Gewürzen. Und die werden einzeln verkauft und ein einzelner kann bis zu 500 Gramm wiegen. Also eher wie so eine Art
das ist ja schon Kuchen.
Stollen. Genau, Stollen oder Kuchen. Gibt es noch die Hojaldrinas?
Hojaldrinas, ja, die sind eher so blattförmig. Blätterteig,
genau.
Die sind auch sehr arabisch, so vom Ursprung her.
Da ist Weißwein und Orangensaft im Teig. Kann man sich vielleicht vorstellen, wie das schmeckt. Bestimmt auch sehr lecker.
Ja, ist auch relativ süß.
Pan de Cádiz gibt es noch. Das ist so eine Art Marzipan. Zumindest eine Variante von Marzipan.
Ja, das ist, Cádiz ist so ein bisschen die andere Ecke. Deshalb, das kenne ich nicht so gut. Ich habe das, glaube ich, einmal gegessen. Relativ ungewöhnlich, weil gar nicht so viel Marzipan da gegessen wird.
Da wird aus Mandeln, Zuckern und Eiern gemacht mit kandierten Früchten. Also ist jetzt nicht so, wie wir Marzipan kennen, aber schmeckt wahrscheinlich relativ ähnlich, ohne Rosenwasser.
Ja, sonst wärst du ja auch schon wieder halb bei Mozartkugeln.
Auch richtig. Und zum Abschluss bringen wir mal noch eins, was so ein bisschen schwieriger auszusprechen ist für meine deutsche Zunge. Almendras rellenas.
Almendras rellenas, gefüllte Mandeln.
Genau. Mit Teig gefüllte Waffeln aus gerösteten Mandeln, Haselnüssen, Schokolade und Puderzucker. Ist bei Kindern sehr beliebt in Spanien.
Ja, ich fürchte, das war nach der Zeit meiner Familie, beziehungsweise ich habe es einfach nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hat meine Abuela das Rezept nicht mitgebracht.
Da steht auch in dieser gesamten Liste hier, das ist der einzige Punkt, wo eine Warnung dabei steht. Achtung, Suchtgefahr groß. Wenn Sie einmal angefangen haben, werden Sie nicht mehr aufhören können.
Ja, dann fangen wir am besten gar nicht erst an.
Ich werde um die Almendras einen großen Bogen machen.
Oh, wo du da diese Liste hast, an welcher Stelle sind denn eigentlich die Pestinos?
Die Pestinos sind auf Platz 8.
Gutes Mittelfeld, ne? Aber zu Recht. Mhm,
genau.
Was ist auf Platz 1?
Auf Platz 1 ist natürlich der Roscón de Reyes.
Ah, den müsste ich auch mal wieder machen.
Ja, der sieht spektakulär aus, fast wie so eine Art Pizza. Zumindest hier auf dem
Bild. Das gibt es auch in unterschiedlichsten Varianten. Aber ist halt auch ein bisschen aufwendiger.
Im Innern befindet sich eine Saubohne und eine kleine Figur. Derjenige, der die Bohne findet, muss den zweiten Roscón de Reyes ausgeben. Und derjenige, der die Figur findet, wird zum König des Roscons gekrönt.
Genau so.
Das ist ja super. Das müssen wir in unserem Stammpodcast vielleicht mal machen, so ein Roscon-Essen. Dann darf irgendjemand den nächsten backen.
Ja, da bin ich gespannt, ja.
Da bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß einen im Team, der das wahrscheinlich gut hinkriegen könnte. Die anderen, könnte es eher interessant werden.
Wahrscheinlich. Ich muss ja jetzt gleich noch meine Pistinios fertig backen. Ein schönes Foto von denen auf die Website packen können.
Wir liefern auf jeden Fall noch ein appetitanregendes Foto dazu, damit ihr alle so richtig neidisch seid, dass ihr keine Pistinios habt. Aber ihr wisst ja jetzt, wie es geht und könnt sie selber backen. Und ich wette, der Zeitspeise-Podcast ist interessiert daran, auch dazu mal zu hören, wie gut ihr damit klargekommen seid und wer hier jetzt in die große Zunft der andalusischen Weihnachtsgebäcke eingestiegen ist und mit den Pistinios angefangen hat. Wir können es nur empfehlen, richtig?
Auf jeden Fall. Oder vielleicht sich einfach für den Anfang zumindest eine Kiste mit Mantecados bestellen. Das kann auch nicht schaden.
Schon mal nicht schlecht. Dann wünschen wir jetzt allen Zuhörern frohe Weihnachten. Falls ihr diesen Podcast nachher hört, einen guten Rutsch. Und wir verabschieden uns. Macht's gut.
Tschüss. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.